Ich möchte euch zum Anfang gratulieren. Ihr fragt euch sicherlich, wozu. Ich möchte euch gratulieren oder beglückwünschen, wenn ihr zu diesen Jugendbibeltagen gekommen seid, mit einem Wunsch gesegnet zu werden. Wenn ihr mit fragendem oder suchendem Herz hergekommen seid, mit diesem Verlangen oder diesem Hunger nach Gottes Wort. Ich denke, es ist jedem bekannt, Jesus hat mal in der Bergpredigt gesagt, glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und wenn du heute oder in diesen Tagen hergekommen bist mit diesem Hunger, mit diesem Durst, dann sollst du satt werden. Und wenn ich diese Worte so lese und höre, ist es für mich, da steigt Freude auf. Und ich freue mich auch, dass ich in diesen Tagen hier dabei sein darf. Ihr kennt das sicherlich von der Schule. Es gibt einen Stundenplan, es ist fest eingeteilt. Dann kommt was dazwischen, es wird was verschoben. Und so auch heute. Krankheitsbedingt gibt es einen Wechsel oder ein Wechsel. Und wir wollen uns das Thema heute anschauen, einfach Christ oder Jünger Jesu. Vielleicht hat der ein oder andere das schon, als er die Themen so überflogen hat, festgestellt oder die Frage gestellt, ist das nicht das Gleiche, Christ und Jünger Jesu? Und ich würde so antworten, ja und nein. Ich will das erklären. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, die Frage, ist diese Person bekehrt? Oder die Frage, geht diese Person regelmäßig zur Gemeinde? Wenn ja, dann ist alles gut. Dann sind alle zufrieden, es ist okay. Oder wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, dann ist oft vielleicht auch unbewusst dieser Wunsch da, Hauptsache, sie bekehren sich. Das andere wird schon irgendwie, aber Hauptsache errettet und bekehrt. Das ist nicht falsch, will ich auf keinen Fall sagen. Aber aus meiner Beobachtung habe ich festgestellt, dass das wie ein Ziel im Leben, ein Punkt, den du als junger Mensch unbedingt erreichen musst. Vielleicht kommen da noch Erwartungen der Eltern, Erwartungen deiner Verwandten, Erwartungen der Gemeinde, vielleicht der Freunde. Und ihr hört schon, da ist ziemlich viel Erwartung da. Und dann bekehrt sich so ein junger Mensch. Er geht regelmäßig zum Gottesdienst, hält sich sonst an die ungeschriebenen Gesetze und alle sind glücklich. Es ist alles gut. Aber ich habe für mich festgestellt, dass leider doch sehr oft diese innere Freude oder die Leidenschaft für Jesus fehlt. Da bist du bekehrt, haltest das alles, aber doch irgendwas fehlt da. Und das ist gerade das Problem. Die Erwartung, das Denken war eigentlich nur darauf ausgerichtet, bekehrt zu werden oder Christ zu sein. Und wenn es dann so weit gekommen ist, dann sieht es oft so aus, dann hast du ja alles erreicht. Du kannst dich entspannt zurücklegen, lehnen, es ist alles gut. Und alle sind zufrieden, keiner kann dir was, es ist alles gut. Und doch, das Problem liegt darin, dass diesen Menschen noch was fehlt. Es ist nicht klar, was es ist, aber es fehlt etwas. Und man kann auch oft beobachten, dass solche Menschen sich dann anfangen, Dinge zu suchen, mit denen sie sich halt beschäftigen, was sie weiter erfüllt und sie beschäftigt. Dann kann man das so sagen, dann bist du Christ, aber es ist nicht dein Vollzeitjob, wenn man das so sagen kann. Du suchst dir noch weitere Beschäftigungen. Eine Frage an euch. Weiß jemand, wann die ersten Menschen Christen genannt worden sind? Wer in der ersten Stunde aufgepasst hat? Oder wo steht das in der Bibel drin, wo die ersten Menschen Christen genannt worden sind? Weiß das jemand?
Apostelgeschichte.
Richtig, genau. Apostelgeschichte 11, 26 lesen wir. Und in Antiochien wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Aber hast du gewusst, dass das kein Ehrentitel war, Da war nicht Lob und Wohlwollen drin, sondern es war eher so, die Heiden haben festgestellt, das sind Menschen, die leben nach Jesu Prinzipien. Und dieses Christsein oder der Begriff Christ war eher eine Beleidigung, eine Abgrenzung. Das sind die Menschen, die so und so sind. Und interessant ist auch, dass nicht sie selbst sich den Namen so gegeben haben, sondern der Name Christ wurde von den Gläubigen die Welt um sie herum gegeben. Nicht sie selbst haben sich den Namen gegeben. Aber wir wollen weitergehen. Was hat Jesus gelehrt? Noch eine Frage, zwei sehr bekannte Verse, wir nennen sie auch Missionsbefehl. Weiß jemand, wo sie stehen, in welchem Abschnitt oder in welchem Evangelium? Missionsbefehl. Genau, Matthäus 28. Schlag das mit mir bitte zusammen auf. Matthäus 28 und hier die Verse 19 und 20. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Und Jesus sagt hier in seiner Abschlussworte, so geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Geht hin und macht sie zu Jüngern. Hier steht nicht, schaut, dass sie sich bekehren und gut ist oder dass sie Christen werden, sondern macht sie zu Jüngern. Das ist viel tiefer. Das geht viel tiefer. Und das ist ein ganz anderer Ausblick. Und dazu sagt Jesus noch, lehrt sie alles halten. Lass mich das so sagen. Jesus stellt hier eine Messlatte auf, die ganz anders ist, als wir es oft gewohnt sind. Wenn ein Mensch errettet wird, sich bekehrt, das ist entscheidend, das ist wichtig und notwendig, ohne Frage. Aber dann geht die Reise erst richtig los. Da ist ein Anfang von einer ganz neuen Reise. Und wir lesen in den Evangelien immer wieder, Jesus sagt zu seinen Jüngern oder zu anderen, komm, folge mir nach. Immer wieder, komm, folge mir nach. Ich will das noch so beschreiben. Christsein unterliegt oft dem Verständnis, dass es etwas Statisches ist. Etwas in Ruhe, verharrend, unbeweglich. Es ist alles gut, man ist zufrieden, man ist Christ. Ja, so ist es. Bei den Jüngern sieht man was anderes. Es ist dynamisch, voller innerer Bewegung, Veränderung, eine Entwicklung aufweisend. Einfach Christ oder Jünger Jesu. Was bedeutet das, Jünger zu sein, Jünger Jesu? Was heißt das? Ich denke, das ist den meisten klar. Jünger ist ein Lernender, Studierender könnte man sagen, Lehrling, Schüler unter einem Meister. Ein Jünger ist ein Mensch, der das Denken und die Lebensführung seines Meisters annimmt. Anders gesagt, ein Jünger ist der, der Jesus zuhört und es versucht, in die Praxis umzusetzen. Ein Jünger ist der, der zuhört, was Jesus lehrt und die Praxis umsetzt. Wenn Jesus der Lehrer ist, sind wir die Jünger. Und was unterrichtet Jesus eigentlich? Hat er mit der Schöpfungsgeschichte angefangen, den Jüngern zu erklären? Oder wie hat er begonnen? Und wir lesen zum Beispiel in der Bergpredigt, Jesus versammelt das Volk und die Jünger setzen sich dazu und er beginnt zu lehren. Und es gibt einiges, was Jesus gelehrt hat, aber es gibt drei Hauptfächer, die ich so beschreiben möchte. Drei Hauptfächer, die ich zeigen möchte. Das erste Hauptfach ist, Jesus zeigt den Vater, wie Gott ist. Unsere Denkweise ist oft so, wenn wir zur Gemeinde gehen oder aus unterschiedlichen Gründen, haben wir oft diese Denkweise, du musst die Bibel lesen, du musst beten, du musst vielleicht was von deinem Geld abgeben, dieser Zwang, etwas zu tun. Bewusst oder unbewusst ist es unser Denken. Wenn wir aber die Aufmerksamkeit auf die Evangelien richten und lesen, dann sehen wir ein ganz anderes Bild. Jesus ruft seine Jünger zur Nachfolge und dann beginnt er ihnen zu zeigen, wie dieses christliche Leben, diese Jüngerschaft aussieht. Mit Worten, aber zeigt es ihnen auch praktisch. Und ich will es so sagen, er geht mit ihnen diesen Unterrichtsstoff Stück für Stück durch und unterrichtet sie. Und dann kommen wir zum entscheidenden Moment im Leben der Jünger. Lasst uns das auch aufschlagen, Johannes Kapitel 6. Johannes 6. Und hier Vers 60. Davor erklärt Jesus einiges den Jüngern. Und es sind mehr oder weniger aus ihrer Sicht damals ziemlich harte Worte. Und dann Vers 60, Johannes 6, 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und dann ab Vers 66 bis 69. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Zu wem? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war ein entscheidender Moment in dem Leben der Jünger. Sie sind Jesus nachgefolgt, sie haben viel gehört, sie haben viel gesehen. Und in ihrem Inneren ist diese Klarheit und Überzeugung herangereift. Du bist Christus. Du bist der Sohn Gottes. Sie hatten auch die Wahl, sie konnten gehen. Jesus sagt ja auch, wollt ihr auch gehen? Ihr könnt gehen. Und Petrus sagt, wohin? Wohin sollen wir gehen? Jesus hat sie angezogen, es hat sie gepackt. Jesus könnte die Jünger auch zwingen, etwas zu tun. Er könnte auch sagen, wisst ihr, Gott muss der Wichtigste in eurem Leben sein. Er könnte ihr sagen, ihr müsst in eurem Leben beten, ihr müsst das machen und so weiter. Er hat es auch in Einzelfällen getan, aber als erstes, darauf will ich stehen bleiben, hat Jesus ihnen gezeigt, durch die persönliche Beziehung, wie es aussieht. Und als diese Überzeugung herangereift ist, haben sie verstanden, du bist Christus. Du bist derjenige. Und so auch bei uns, durch diese persönliche Gemeinschaft mit ihm, reift diese Überzeugung an, er ist Christus. Er ist derjenige. Weil es ist so, wenn wir eine Person tatsächlich wirklich kennen und lieben gelernt haben, und die Person uns um etwas bittet, dann ist es egal, was. Wir sagen, ja, wir machen das, gerne. Und wisst ihr, dann spielt es keine Rolle, wie viel Zeit wir investieren, wie viel Energie wir dafür investieren. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld dafür geflossen ist. Ich mache es gerne, von Herzen, weil diese Person mir wichtig ist. Diese Person bedeutet mir etwas. Es ist ja so, ich denke, es ist an jedem von euch bekannt, wenn für uns ein Lehrer keine Autoritätsperson ist, keine Bedeutung hat, dann ist das oft so, man hört das, aber ja, man tut es vielleicht teilweise oder gar nicht. Und deshalb ist es so wichtig, eine klare und richtige Vorstellung von Gott zu haben. Daraus entsteht dann die Dankbarkeit, der Gehorsam, die Hingabe. Und wir haben ja gelesen von den Jüngern, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück. Es waren Menschen, die auch dabei waren, die gehört haben, die mitbekommen haben, die es gesehen haben. Und an diesem entscheidenden Moment haben sie gesagt, nee, das ist uns zu hart, wir wollen nicht. Und die Entscheidung fiel anders aus. Jesus ist auch bemüht um uns, den Vater zu zeigen. Zu zeigen, wie er ist. Und wenn man dann in jungen Jahren diese Entscheidung nicht fällt, wer der Wichtigste in unserem Herzen ist, kommt eine andere Zeit, wo andere Überzeugungen, andere Prioritäten für uns wichtiger sind. Und man lebt dann so als Christ, aber es ist oft nur eine reine Formsache. Man könnte sagen, wie eine Kultur. Man kommt zusammen, man hat so seine gewisse Themen, aber innerlich brennt nichts. Es ist nichts, keine Leidenschaft für Jesus, kein Brennen, kein Feuer in einem. Wie die Jünger, die auch dabei waren, aber in diesem entscheidenden Moment sagen sie sich ab und sagen, nee, wir wollen nicht. Ein Mensch, der sich nicht überzeugen ließ, der ist nicht bereit zu opfern. Er ist nicht bereit zu geben. Er wird vielleicht noch versuchen, das ein oder andere zu tun, aber an dem Leben des Menschen kann man ja oft sehen, wie das aussieht. Über das, was jemand spricht, über das, wie seine Denkweise ist, die Prioritäten und Verhalten. Es äußert sich ja. Und wir kennen das auch von Paulus, so einen ganz bekannten Vers, ich will das nur kurz zitieren. Paulus sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Dieser Mann setzt alles auf eine Karte. Die Erkenntnis Christi Jesu. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, als ich Jesus kennengelernt habe, dann ist mir alles andere, schiebe ich zur Seite, das ist mir nur noch wichtig. Weil ich verstanden habe, wer er ist, weil ich verstanden habe, wie er ist. Und alles andere schiebe ich zur Seite. Paulus hatte Jesus persönlich kennengelernt. Und das war der Unterschied. Das war der wesentliche Unterschied, wieso er sagen konnte, Christus ist mein Leben. Und wenn jemand überzeugt ist, so wie Paulus, dann muss niemand überreden, dann muss niemand zwingen, niemand drohen oder bitten, dann sagen wir so wie Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin? Du bist der Einzige, der die lebendigen Worte hat. Wir wollen nur bei dir sein. Wir haben die Größe, deine Majestät, die Herrlichkeit, die Liebe, die du zu uns hast, verstanden und gesehen. Wohin sollen wir gehen? Es gibt nirgendwo einen Platz, wo wir hingehen können. Und lass mich das so zusammenfassen. Jesus ist dabei, uns das erste Hauptfach beizubringen, aber wir entscheiden, ob wir uns unterrichten lassen wollen, ob wir in dieser Schule bleiben wollen oder nicht. Das zweite Hauptfach ist, Jesus zeigt uns selbst, wie wir sind. Wenn man in die Schule, ich denke, ihr könnt das bestätigen, oder ein Studium oder eine Ausbildung oder irgendwas anfängt, dann hat man doch oft die Meinung, man kann was. Man hat ja schon so seine Erfahrungen, man hat ja einiges gelernt und man hat so seine Vorstellung, seine Meinung und denkt schon, das wird schon so, das passt ja schon so. Und mit der Zeit, je länger das dauert, ist es oft so, dass man feststellt, wie wenig man weiß, wie wenig man gelernt hat. Es gibt immer noch einen viel größeren Horizont. Und so auch hier, der Mensch beginnt zu sehen, wie weit weg er vom göttlichen Standard ist. Und das ist ein normaler und notwendiger Prozess als Jünger, sich selbst zu sehen. Man lernt an sich selbst Seiten kennen, wo man überrascht ist, wo man nie dachte, dass man so ist. Oft hängt es auch mit Menschen zusammen, im Zusammenhang mit Menschen. Aber auch hier geht es darum, nachzufolgen. Und wisst ihr, diese Nachfolge, das kostet was. Das beschreibt Jesus auch in den Evangelien. Diese Erlaubnis zu geben, dass dich jemand korrigieren oder unterrichten darf, das kostet oft was. Oft ist es ein Kampf, Selbstverleugnung oder manchmal auch ein Schmerz, den man hat. Aber es wird nur dann klappen, wenn wir ein Ziel vor Augen haben. Ich will das lernen, um jeden Preis. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Als ich angefangen habe vor, das sind jetzt 8 Jahren, als Konstrukteur, hatte ich davor so gut wie eigentlich gar nichts mit einer Zeichnungserstellung zu tun. Und dann habe ich angefangen und relativ schnell sollte ich die A0-Zeichnung über 7 Seiten erstellen. Und mein Vorgesetzter hat dann die Korrektur übernommen. Und ihr müsst euch das vorstellen, man hat dann diese Seiten, druckt das Ganze aus, legt es ihm vor und er korrigiert das. Und du bekommst das zurück und es ist, ich würde es jetzt mal sagen, rot. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich die ersten Zeichnungen gesehen habe und ich bin erschrocken und dachte, das gibt's doch nicht. Es ist rot. Sehr viele Stellen. Und dann machst du die Zweitkorrektur, gibst es wieder ab und er korrigiert es wieder. Und ich würde es so beschreiben, mein Vorgesetzter hat so einen militärischen Stil. Und ihr könnt euch das ja dann denken, wie das dann aussieht. Dann bist du da als Anfänger, startest, machst die Zeichnung so gut du kannst, dann gibst du es ihm ab und er sagt, kommen Sie mal bitte zu mir. Wir haben ein Großraumbüro, 10 bis 12 Personen. Und dann stehst du da, wie so ein Schüler. Er steht neben dir und dann geht er mit dir Punkt für Punkt durch, öffentlich, im Großraumbüro. Und dann sagt er nicht, wissen Sie was, Sie könnten das hier besser machen. Er sagt, das ist falsch. Und das hier, das stimmt nicht. Das passt auch nicht. Das muss anders sein. Und das ging über Jahre so. Und wisst ihr, da fängt man an zu zweifeln, ob das überhaupt mein richtiger Job ist, ob das überhaupt was für mich ist, ob ich das jemals lernen werde. Und du hast es immer wieder gehabt und irgendwann dachte ich, Mensch, ich sehe gar keine Entwicklung. Es ist immer wieder rot. Und er hat nicht nachgelassen, bis der letzte Punkt, und das ist nur ein Text, stimmt. Dann war es gut. Und wisst ihr, es ist auch sehr oft Ärger in mir aufgestiegen. Und ich dachte, was hat er gegen mich? Was habe ich ihm getan, dass er mich so rannimmt? Das war echt heftig für mich. Aber ich habe mir als Ziel gesetzt, ich will das durchhalten. Ich will das lernen, weil ich diesen Beruf gewählt habe, will ich das lernen. Er ist nie persönlich geworden. Es ging nie immer um die Sache. Aber es war äußerst unangenehm. Und dann, nach einigen Jahren, bin ich zu ihm hin und habe ihm gedankt. Habe ich gesagt, wissen Sie was, das war für mich eine richtig gute Schule. Es war nicht immer leicht, das will ich gar nicht sagen, aber das war eine richtig gute Schule. Und ich habe ihm gedankt für die Ausbildung, die ich von ihm erhalten habe. Und interessant ist, nach jetzt vor ein paar Jahren haben wir neue eingestellt, die haben die gleiche Schule oder die machen die gleiche Schule durch. Und ich stand da mit einer Person nach der Arbeit dann auf dem Parkplatz und die Person, die hatte Tränen in den Augen und sagt mir, ich schaffe das nicht, das ist viel zu schwer. Und ich sage, weißt du, mir ging das damals genauso. Aber es lohnt sich durchzuhalten. Weil die Schule ist so gut und so wichtig und notwendig, die hilft dir dann für den ganzen weiteren Berufsleben. Es ist zwar nicht einfach, man muss oft sich persönlich zurückstecken und es gar nicht so an sich ranlassen, aber es geht um die Sache, man will lernen. Ich will es so ausdrücken, Jünger Jesus zu sein, bedeutet, ihm das Recht einzuräumen, uns korrigieren oder uns Hinweise geben zu lassen. Bist du bereit, von ihm dich unterrichten zu lassen, korrigieren zu lassen? Oder ich stelle noch eine Frage, wann war das letzte Mal, dass dich das Wort Gottes korrigiert hat? Kannst du dich daran erinnern, weil es das letzte Mal, wo dich das Wort Gottes getroffen hat und gesagt hat, pass auf, hier, das ist nicht in Ordnung. Noch eine Frage, wie war deine Reaktion? Wie hast du darauf reagiert? Ich lasse es einfach so stehen. Ich gebe das euch mit. Wir sehen aber in den Leben der Jünger sehr viele Beispiele, wo Jesus sie unterrichtet hat, sie korrigiert hat. Ich will nur ein paar Stellen rausgreifen, um einfach zu zeigen, wie Jesus das gemacht hat. Lasst uns aufschlagen, Johannes Kapitel 6, hier Vers 5 bis 7. Wir kennen diese Begebenheit, das ist die Speisung der 5000, das haben wir heute schon gehört. Aber wir lesen ab Vers 5, Johannes 6, ab Vers 5. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit wir diese essen, damit diese essen können? Ihr müsst euch das vorstellen, da sitzen oder stehen 5000 und hier ist nur von den Männern die Rede. Und Jesus kommt zu Philippus und er sagt nicht: Philippus, wie sieht's aus? Könntest du nicht bitte? Er sagt: Philippus, wo kaufen wir Brot, damit die essen? Und ich kann mir vorstellen, Philippus ist aus allen Wolken gefallen. Ich habe nicht. Und er, bildlich gesprochen, nimmt da seinen Taschenrechner, gab es damals nicht, aber nimmt raus, kalkuliert und sagt, er hat es nicht. Wir lesen weiter. Bei mir steht in der Schlachterübersetzung dann in Klammer: Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Philippus hat kalkuliert, wenigstens ein bisschen. Aber selbst das hat nicht ausgereicht. Er konnte nicht, er hatte nichts. Aber was hat Philippus in dem Moment gefühlt und gedacht? Die Hilflosigkeit. Er hat nicht, dieser innerliche Bankrott, er hat nichts, was er geben kann. Und dann greift Jesus und sagt: Das, was ihr habt, gebt her und ich verteile es. Das war eine Lektion, um Philippus zu zeigen, wie es innerlich aussieht. Was würde Philippus in dieser Situation machen? Kennst du solche Momente, in denen du vor Herausforderungen stehst und wo du dich plötzlich hilflos fühlst? Wo du sagst: Ich habe nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Man lernt ganz neue Seiten an sich kennen. Manchmal sind da Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, mutlos, Sorgen oder Ängste. Aber all das dient dazu als Lektion. Noch ein Beispiel. Das ist vielleicht nicht so bekannt, aber ich möchte es kurz vorlesen. Matthäus 20 steht das. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen und sie bittet Jesus, dass ihre Söhne einer zur Linken und einer zur Rechten sitzen darf. Und dann lesen wir Vers 24, 25, und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig, sie ärgerten sich über sie. Was erlauben die sich? Sind die besser als wir? Und dann lesen wir von Jesus, und er rief sie zu sich und sprach: Das, was aus euch spricht, die Reaktion, das ist Neid und das ist Eifersucht. Kennst du das? Wenn andere den Vorzug erhalten? Wenn es bei anderen klappt? Wenn andere besser dran sind als du? Wie ist dann deine Reaktion darauf? Was ist innerlich los bei dir? Wie sieht das aus? Und auch hier wieder sehen wir, Jesus nimmt sie zu sich und erklärt und spricht darüber. Wieder eine Lektion. Noch ein Beispiel, auch sehr bekannt, Petrus. Wir kennen ja Petrus, dieser Impulsive, der Begeisterte. Und Jesus sagt ja ihnen vorher, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und Petrus sagt: Niemals, das, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich niemals werde ich an dir Anstoß nehmen. Und dann lesen wir weiter: Der Hahn kräht und er erinnert sich daran und er geht raus und weint bitterlich. Petrus war gebrochen. Petrus war enttäuscht von sich selber. Er war sich doch so sicher. Sein Motiv war eigentlich gut, aber es hat nicht geklappt. Diese bittere Niederlage, diese Enttäuschung, dass er versagt hat, die saß tief. Aber auch hier eine Lektion, sich selbst kennenzulernen. Im Petrusbrief oder in den Briefen sieht man einen ganz anderen Petrus. Er hat plötzlich ein ganz anderes Bild von sich oder äußert sich auch ganz anders. Und interessant ist auch, dass Jesus davor ihm noch sagt, wenn das passiert, wenn du fällst und wenn du umkehrst, so stärke deine Brüder. Wisst ihr, das war so, Petrus ist diese Schule durchgegangen, hat sich gesehen, hat verstanden, hat gelernt und er wusste, andere, die auch vor Schwierigkeiten standen, die auch gefallen sind, hat er gesagt, ich weiß, wie das ist, ich habe das selber erlebt. Und er sollte jetzt als Auftrag andere stärken, weil er das durchlebt hat. Und das ist ein Unterschied. Ein Jünger Jesu geht diese Schule durch, lernt das. Einfach ein Christ, der weicht dieser Schule aus. Aber dann ist das Denken oft so, das ist richtig, das ist falsch, das soll man nicht machen, so ist das. Und wenn jemand was macht, nee, das geht gar nicht. Er hat gar kein richtiges Verständnis, weil er das selbst nie gelernt hat. Das ist ein Unterschied. Der Sinn in dieser Schule liegt darin, dass man verborgene Seiten kennenlernt. Das eigene Versagen, die eigene Unfähigkeit, die eigenen Schwächen. Und dadurch verändert sich die Denkweise. Dadurch verändert sich unsere Denkweise, weil wir dann verstanden haben, wenn, dann nur durch die Gnade Gottes. Nur durch die Gnade Gottes. Ich alleine, ich kann nichts machen. Ich kann nichts von mir aus tun. Und ich möchte nochmal betonen, sich selbst zu sehen, das ist ein normaler und notwendiger Prozess als Jünger Jesu. Der Mensch beginnt zu sehen, wie weit weg er vom göttlichen Standard ist. Das ist oft gar nicht so leicht, wie ich beschrieben habe, sich selbst zu sehen. Es ist viel leichter, die Fehler von anderen zu sehen, was die falsch machen, aber nicht, was man selbst falsch macht. Aber Jesus nimmt uns in diese Schule. Und wisst ihr, manchmal braucht es eine längere Zeit, bis wir einwilligen, bis wir sagen, ja Herr, ich sehe das, dass das nicht in Ordnung ist. Bitte hilf mir, dass ich mich verändern kann. Bitte hilf mir, dass es anders wird. Und das immer und immer und immer wieder. Das ist diese Schule. Und mit der Zeit, wenn man dann zurückschaut, sieht man, es hat sich was verändert. Da hat sich was getan. Wir kommen zum dritten Hauptfach. So wie ich einige sehe, ist die Müdigkeit sehr groß. Aber schenkt mir noch etwas Aufmerksamkeit. Es ist warm, wir haben gegessen, es ist mir bewusst. Aber lasst uns noch den letzten Punkt uns kurz anschauen und zuhören. Das dritte Hauptfach. Jesus lehrt uns das Dienen. Und das sind jetzt ein paar Schriftstellen. Ich bitte euch mitzugehen, mitzudenken, um das zu verstehen, wie Jesus das gemacht hat und was das für uns heute bedeutet. Jesus lehrt dienen. Ein Mensch, der in christlichen Kreisen groß geworden ist, Gott kennengelernt hat, wie gesagt, vielleicht sich bekehrt hat, aber nicht seine Berufung gefunden hat, nicht den Platz im Reich Gottes, der leidet oft durch eine innere Leere. Es gibt keinen tieferen Sinn und Zweck für das Leben. Diese innere Leere wird mit den Jahren oft größer. Die Entwicklung, die man dann beobachten kann, ist, dass so ein Mensch dann immer mehr sich mit anderen Dingen beschäftigt, dass anderes wichtiger wird. Eigene Beschäftigung. Man sucht sich das Leben irgendwie interessant zu gestalten. Man ist noch Christ, ohne Frage, aber da gibt es einen gewissen Leerkörper und man muss es ja mit irgendwas erfüllen. Und man sucht sich was anderes, aber mit der Zeit wird auch das langweilig. Und man sucht sich wieder was anderes. Aber diese innere Leere, die bleibt. Schlagt mit mir bitte zusammen auf, Johannes 12, Vers 26. Johannes 12, Vers 26. Hier sagt Jesus, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Dienst und Nachfolge, die sind verbunden, die hängen zusammen, die kannst du nicht trennen. Dienst und Nachfolge. Und gerade im Dienst wird ein Mensch entwickelt. Er lernt Gott besser kennen, er lernt sich selbst besser kennen, er lernt die Abhängigkeit von Gott. Stellt euch vor, in einer Familie würden sich Kinder diese Freiheit rausnehmen und sagen, wir wollen nichts machen, wir wollen nicht mithelfen, wir machen so, was wir wollen, wir haben kein Interesse. Und dann nach Jahren, sie werden älter und du stellst dann fest, egal in welchem Bereich, sie sind unbrauchbar. Sie haben nichts gelernt. Selbst die elementaren Sachen, unbrauchbar. Sie haben das nicht gelernt. Einerseits kann man das gut nachvollziehen, wenn man denkt, weißt du, dieses freie Leben, das ist viel besser. Sorglos in den Tag leben, machen, was man will, ist ja super. Es ist ja irgendwo nachvollziehbar. Aber doch, es ist ein Trugschluss. Durch den Dienst, wie er auch immer aussieht, wirst du geistlich aufblühen, wachsen und entwickeln. Der Dienst wird Teil deines Lebens. Und ob du dann morgens aufwachst oder durch den Tag gehst, deine Gedanken sind beim Dienst. Es nimmt dich ein, ist ein Teil deines Lebens. Und das ist diese innere Freude, wenn du diesen Zweck im Leben gefunden hast, deinen Platz, was du tun kannst. Und egal, welche Menschen wir in der Bibel betrachten, wenn sie Jesus nachgefolgt sind, standen sie im Dienst. Und dadurch haben sie sich entwickelt und sind vorwärts gekommen. Aber wo ist der Anfang? Wo beginnt das Ganze? Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Ich habe das schon öfter gehört. Es gibt ein Suchen nach dem richtigen Platz. Ein Bitten, dass Gott einem das zeigen soll. Und das sieht dann oft so aus, man betet darum jahrelang. Man ist dann vielleicht 20, man ist 30 und immer noch dieses Gebet, Herr, zeig mir doch, wo ich sein soll. Das sieht dann so aus, Gott zeigt was, man bittet darum, aber er gibt es dann nicht. Aber so ist das nicht. Lass uns auch hier aufschlagen, Matthäus 4. Matthäus 4, Vers 18 und 19. Matthäus Kapitel 4, 18 und 19. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und Jesus spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das haben wir sicherlich schon sehr oft gelesen. Aber wisst ihr, da wo Jesus einen Mensch errettet, er sich bekehrt, gleich da liegt auch die Berufung. Wir sehen jetzt, er ruft sie zur Nachfolge und sagt ihnen, ich habe euch oder ich will euch zu Menschenfischern machen. Er zeigt ihnen gleich den Dienst, der ihnen bevorsteht. Und das direkt nach ihrer Bekehrung. Nicht irgendwann, wo man lange Zeit suchen muss und vielleicht und so, sondern direkt mit der Bekehrung. Die Berufung ist direkt mit der Bekehrung verbunden. Vielleicht zur Bestätigung, 2. Timotheus 1, 9, da lesen wir von Paulus, er sagt, er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf und so weiter. Errettet und berufen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Und man kann es beobachten an Menschen, die sich bekehrt haben. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst, die sich bekehrt haben, die das erlebt haben. Gleich am Anfang dieser Eifer. Eifer für Gott. Man möchte was tun. Man möchte, egal was, aber man möchte was tun. Es brennt innerlich. Aber leider kannst du beobachten, schläft es bei dem einen oder anderen mit der Zeit ein. Es wird weniger und weniger. Und ich habe mich sehr oft gefragt, warum? Warum ist das so? Was ist die Ursache? Woran liegt das Problem? Und ich möchte dazu ein Vers lesen aus 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 1. Wer diesen Abschnitt nicht kennt, es ist wirklich sehr interessant, wenn man von Vers 1 liest bis 11, da wird einiges beschrieben. Aber ich will mich nur konzentrieren auf den Vers 10. Da schreibt Petrus: Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Seid eifrig bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Mit anderen Worten beschreibt Petrus hier Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihm nachgehen, die nicht stehen geblieben sind. Und in den Versen davor beschreibt er einiges und er sagt, seid eifrig bestrebt. Das soll euer Verlangen sein, euer Suchen, damit eure Berufung festgemacht wird. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Ausbildung. Wenn man eine Ausbildung abschließt, dann hat man so einen Stand. Aber das jetzt auszubauen, weiterzuentwickeln, darum geht's. Und das durch die Berufung, durch einen Dienst. Berufen sein, das ist der Plan, den Gott mit den Menschen hat. Mit jedem Menschen. Die Aufgabe, für die der Mensch bestimmt ist im Reich Gottes. Und er hat für jeden eine Aufgabe. Wie sie auch aussieht, aber er hat für jeden eine Aufgabe. Jeder hat seinen Platz. Schaut mal, wir kennen doch die Geschichte von Paulus, als er sich bekehrt. Und ich will das jetzt nicht aufschlagen lassen, aber Apostelgeschichte 9, da steht es, als Ananias zu ihm hin soll und er hat Angst. Und dann sagt Gott zu Ananias, aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor Kinder Israels zu tragen. Er hat sich gerade bekehrt und es ist ein Platz, ein Dienst für ihn bereit. An dem Tag, als Paulus errettet wurde. Es stand fest, wo und wie er ihn einsetzen will. Man kann aber dann weiter in seinem Leben sehen, wie viele Jahre das gedauert hat, der Ausbildung, bis es tatsächlich zu einem großen oder größeren Einsatz kam. Und diese Zeit der Ausbildung war auch sehr notwendig. Und genauso bei uns, wenn wir den Anfang gemacht haben und es ist vielleicht nicht irgendwas Großes, aber wir können was tun, Dienst in seinem Dienst stehen. Es geht auch gar nicht darum, dass man was Großes macht. Es geht um diese Bereitschaft. Bin ich bereit zu dienen, zu helfen, nachzufolgen? Diese Einstellung, ja Herr, was du mir zeigst, ich will das machen. Was du mir klar machst, ich bin bereit, ich gehe. Dienst für ihn. Und jeder bekommt was, was er tun kann. Entscheidend ist, dass wir durch den Glauben das tatsächlich auch zur Auswirkung bringen, dass wir das umsetzen. Und oft sieht das so aus, man weiß gar nicht, wie wird die Reise, wohin geht das, wie wird sich das alles entwickeln. Und mir ist da Abraham als großes Vorbild. Hebräer 11 steht das, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin es geht. Als er berufen worden ist, zog er aus im Gehorsam, was er gehört hat, ohne zu wissen, wo es hingeht. Weißt du, ich stand auch mal vor so einer Frage. Und ich habe mich dann gefragt, wohin, wie sieht das aus? Du weißt ja gar nicht, auf was du dich einlässt. Und ich habe eine längere Zeit dafür gebetet und habe für mich so eine Bestätigung bekommen, einen interessanten Vers, den ich gern zusammen mit euch lesen möchte, und zwar aus Jesaja Kapitel 42. Jesaja 42, Vers 16. Jesaja 42, Vers 16. Das ist einer meiner Lieblingsversen. Hier heißt es so: Ich will die Blinden auf einen Weg führen, den sie nicht kennen, und auf Pfaden leiten, die ihnen unbekannt sind. Ich werde die Finsternis vor ihnen zum Licht machen und das Hügelige zur Ebene. Diese Worte werde ich erfüllen und nicht davon lassen. Unglaublich wertvoll. Hier sagt er, ich will führen, und am Ende heißt es, ich werde erfüllen. Und die Blinden sind die Menschen, die vertrauen, die glauben. Und dann sagt er, auf einen Weg, der unbekannt ist. Aber er macht die Finsternis zum Licht, die Berge, was schwer ist, zur Ebene. Und dann sagt er nochmals Bestätigung, ich werde das erfüllen und nicht davon lassen. Und zu Petrus haben wir auch gesehen, wo Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich will dich unterrichten, sagt Jesus. Ich will dich ausbilden. Das ist was Besonderes, das Bemühen um jeden Menschen. Lass mich das so sagen. Nicht Menschen, sondern Gott ist es, der das selbst gesagt hat, folg mir nach, ich will dich unterrichten. Ich will dich ausbilden für den Dienst, den ich für dich bestimmt hat. Und was mir auch sehr groß und wertvoll ist, nicht nur den Dienst zu zeigen, sondern er gibt alles, was dazu benötigt wird, für den Dienst. Er zeigt den Dienst und gibt dazu, zu dieser Aufgabe, alles, was nötig ist. Dass die Gefühle oft dann was anderes sagen, das ist klar, aber doch gibt es diese Verheißung. Lasst uns das auch noch aufschlagen, noch den einen Vers aus 1. Timotheus Kapitel 1. 1. Timotheus 1 und hier Vers 12. 1. Timotheus 1, Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Achtet auf die Reihenfolge. Er hat mir die Kraft verliehen und in den Dienst eingesetzt. Da, wo Gott uns hinstellt, für welche Aufgabe er uns bestimmt hat, gibt er immer die Kraft. Alles, was dazu benötigt wird, kommt von ihm, zu der Aufgabe dazu. Das ist unglaublich wertvoll, dass man sich an so etwas festhalten darf. Und wir sehen all das bei den Jüngern. Sie haben klein angefangen, die waren mit Jesus, und dann ging es weiter und weiter. Und man sieht es aus der Geschichte, gab es immer wieder Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und unterrichtet wurden, Menschen, die ein lebenswertes Leben gelebt haben, einen Sinn, ein Ziel vor Augen hatten. Und sie hatten immer einen großen Einfluss auf andere. Durch ihr Leben, durch ihre Aufopferung, Hingabe im Dienst. Diese drei Hauptfächer, Gott erkennen, sich selbst erkennen und Dienst, die sind wichtig. Und es gibt da keine Stufen oder keine Klassen, die man da bestehen kann und dann ist man fertig, sondern das bleibt für das ganze Leben. Man sieht es dann zum Beispiel bei Petrus in der Apostelgeschichte, wo er zu den Heiden gehen soll, wo er wieder unterrichtet wird, wieder sich selbst sieht, wieder den Vater aus einer ganz anderen Seite sieht. Und das hört nie auf, das geht immer und immer weiter. Aber es hängt von uns ab, ob wir bereit sind, nachzufolgen, in dieser Schule zu bleiben und zu lernen, Gott zu erkennen, sich selbst besser zu erkennen und den Dienst, für den man bestimmt ist, dazu zu lernen und einzutreten. So ein Leben beeinflusst andere, zieht andere an, und du kannst sehen, wenn ein Mensch so lebt, er ist eine Orientierung für andere Menschen. Andere sehen das nur, die sagen vielleicht nichts. Sie sehen das und sagen, Mensch, schau mal, das ist wirklich ein Leben mit Sinn. Und wisst ihr, für mich ist noch ein Vers besonders groß. Wir kennen das mit den Talenten. Und das ist für mich so ein Sinnbild, wenn du klein anfängst und Jesus sieht deine Treue in dem Dienst, dieser Lohn, dass er dir mehr anvertraut. Und ich denke, es gibt nichts Wertvolleres, als wie Paulus zu Timotheus hier geschrieben hat, er hat mich treu erachtet und für den Dienst eingesetzt. Und dann ist es oft, dass manchmal es Selbstverleugnung kostet, manchmal Schmerz, manchmal Schwierigkeiten, aber dieses Ziel vor Augen fassen, ich will alles dran setzen, ich will in dieser Schule bleiben, ich will das lernen, koste es, was es wolle, das wünsche ich euch allen, dass ihr Nachfolger Jesu werdet. Amen.